So, alles läuft. Ja, hallo Supriya, grüß dich.
Hallo Devaseto, grüße dich. Hallo.
Nachdem wir jetzt in deinem Zimmer ein bisschen umgeräumt haben, beziehungsweise du, für eine gute Bildqualität zu haben, können wir unser Interview starten. Du bist zu Hause in der Nähe von Stuttgart, ich bin auf Gomera. Ja, und ich freue mich, dass ich dich interviewen kann. Hallo.
Hallo Devaseto, ja.
Ja, ab und zu sehe ich Postings von dir auf Facebook und dabei fällt mir auf, dass du gerne harmonische Sachen postest, also schöne Bilder und poetische Sprüche oder Wörter oder Weisheiten. Ja, ist das irgendwie so ein, machst du das sehr gerne? Ist das so ein Grundzug von dir?
Ich glaube, das ist einfach der Ausdruck. Ich drücke das gern aus, wenn ich mich innerlich berührt fühle. Und wie du sagst, diese harmonischen Dinge sind einfach etwas, ja, harmonisch würde ich es gar nicht sagen, sondern es ist immer so ein Moment, wo ich in der Tiefe berührt werde. Und das drücke ich gerne aus, ja.
Kannst du etwas mehr über das Phänomen berührt sein sagen? Also ich erlebe es auch manchmal und berührt sein ist irgendwie nährend und schön, obwohl es auch schon mal, wie soll ich sagen, ja eben Tränen kommen können kommen, aber es ist nicht irgendwie eigentlich ein Schmerz. Also was kannst du zum Charakter über berührt sein sagen?
Als du mich gefragt hast vor ein paar Wochen, ob ich ein Thema hätte, da habe ich dann erstmal überlegen müssen, habe ich ein Thema? Und ich hab dann geguckt und habe dann gemerkt, dass da im Innern ganz viele Gefühle sind, die noch keine Worte hatten, sondern diese Gefühle waren in Bildern oder Emotionen oder haben sich in Emotionen ausgedrückt. Und was dann passiert ist, habe ich ein Thema. Ich habe mich dann sofort hingesetzt und hab mir ein paar Notizen gemacht und habe geschrieben, weil du weißt ja, Schreiben ist ja eher so mein Medium als Sprechen. Und im Schreiben kann ich gelingt es mir eher, das, was im Innern sich bewegt oder was berührt wird, auszudrücken. Und ich habe mir dann ein paar Notizen gemacht, die ich auch hier vor mir liegen habe. Und ja, wenn du magst, kann ich mich gerne anhand dieser Notizen mal so durchhangeln. Was es mit mir gemacht hat oder was da im Inneren berührt wurde oder was überhaupt die ganze Zeit schon berührt wird, aber es noch keine Worte hatte. Und dank deiner Frage hat es sich dann formuliert. In dieser Beschäftigung oder in diesem Schreiben, da kam für mich dann so dieser Übertitel, die Revolution des Herzens. Und das ist gerade das, was ich spüre schon seit einiger Zeit und was auch seit einiger Zeit, worüber immer wieder berichtet wird, ja, dass die Welt, es passiert gerade etwas, es ist gerade etwas im Umbruch, ja, wie immer man das nennen mag, Paradigmenwechsel oder die Welt hebt sich an oder man spricht auch von den Geburtswehen der neuen Welt, ja. Und ich spüre das auch im Innern. Und ich habe, wenn ich in mein Umfeld so schaue und bei mir schaue, dann gibt es gerade so viele Dinge, von denen wir berührt werden. Also ob es jetzt durch die Medien ist, ja, die Kriege, die Gewalt, Systeme, die zusammenbrechen, oder ob es in deinem ganz nahen Umfeld ist oder in meinem Umfeld, Kollegen, Projekte, die zusammenbrechen, ja. Es ist alles so ein Gefühl wie, gibt es überhaupt noch eine Lösung für diese Probleme, die gerade da sind, für diese, was sich gerade so zeigt, auch als Gewalt, als Hass, als Terror. Und ich habe dann bemerkt, dass es nie eine Lösung geben kann. Ja, es sind immer nur Scheinversuche. Ja, es werden neue Projekte angehoben, neue Versuche, neue Ideen, die sich gut anfühlen und die scheinbar eine Lösung bringen, aber es bringt nicht den inneren Frieden und nicht den wirklichen Frieden. Ja. Und es ist so die Zeit, wo alles, was du je ausgesendet hast, muss zu dir zurückkehren. Also alle Projektionen, ja, alle Projektionen, das Böse da draußen, das Schlechte, das System, das ist nicht da draußen. Und es kann da draußen nicht gelöst werden, sondern es müssen alle Projektionen, alles muss zu dir zurückkehren und es findet hier im Inneren statt. Und es ist so die, ja, wie wenn die Keller geöffnet werden, ja. Und es ist gerade die Zeit, wo es auch die große Chance hat, wirklich den inneren Frieden zu finden. Ja. Und es ist schmerzhaft. Es ist nicht leicht. Für mich ist Erwachen keine kalte, starre Angelegenheit, sondern Erwachen ist heiß und strömend und fließend und tut vielleicht auch weh. Ja, weil es sind ja nicht nur die eigenen Themen, die wir von Kindheit an in uns tragen und sinnvollerweise natürlich auch erstmal zurückgestellt haben, weil wir damit nicht klargekommen sind. Es ist auch das gesamte Kollektive, was wir in uns tragen. Ja? Du bist die Welt, die gesamte Menschheit, alles ist hier in deinem Innern und möchte transformiert werden, es möchte sich öffnen, es möchte, es ist wie durch ein Nadelöhr, ja.
Ja, da bin ich irgendwie ganz bei dir, dass es eben, dass im Hauptfokus stehen die inneren Prozesse. Wenn ich glücklich leben möchte, ist das das Wichtigste. Aber wo ich mich ein bisschen wehre gegen würde, ist zu sagen, was man im Außen sieht, sind alles Projektionen. Also ich glaube, dass der Mensch hat die Fähigkeit zu unterscheiden und zu denken und zu sehen, was ist, was mit seiner Umwelt ist, was mit Menschen vorgeht. Und diese Fähigkeit, die passiert einfach auch. Also bestimmte Wünsche sind irgendwie da, zum Beispiel bei mir ist der Wunsch da, dass die Menschen in Frieden leben können, dass keiner materielle Not leiden müsste. Und das würde ich jetzt nicht als Projektion und nur nach innen schauen. Also nach innen schauen natürlich, das ist das Allerwichtigste, aber es kann auch ein Deuten von dem sein, was außen passiert und verstehen wollen davon, was passiert und sich dazu auch positionieren. Also das ist mir ein Bedürfnis und das passiert bei mir.
Sehe ich auch so. Und Projektionen sind ja auch dienlich. Ja, um zu erkennen, sind Projektionen ja dienlich. Es ist wie wenn du musst erstmal alles nach außen schieben, nach außen kehren, um es dann betrachten zu können. Ne? Und aber was dann ist, also zum Beispiel, was ich bei mir sehe, wo ich noch ganz viel nach außen geschickt habe an Empörung, an Wut und an Verzweiflung, ist immer dann, wenn es um die Kinder geht. Wenn ich in den Medien Berichte verfolge, sehe von Kindern, die im Krieg sind, die verletzt werden, die getötet werden, die Leid tragen, die benutzt werden, die leiden, die ihre Eltern verlieren. Ja, da sehe ich diese Unschuld. Und ich sitze dann oft da, ich sitze vor dem Fernseher und weine und sage, nicht die Kinder, nicht die Kinder, nicht die Kinder. Es ist so ein Aufbegehren da. Und in diesem Aufbegehren, wenn ich das zu mir zurückhole, dann bemerke ich auch gleichzeitig, das hört sich seltsam an, aber gleichzeitig spüre ich da, früher habe ich es genannt, eine Leidenschaft, ja, aber ich würde jetzt sagen, das ist so ein Enthusiasmus, ja, der da einsinkt und diese Wut und diese Empörung, diese Anklage, die ich nach außen schicke, empfinde ich, die wandelt sich in mir als eine ganz, ganz tiefe Liebe. Und das ist dann so, dass ich in dieser Liebe dann auch die Botschaft der Kinder erkenne. Ja. Die Botschaft der Kinder, die leiden, ist Liebe. Und das kann der Verstand, das ist für den Verstand unmöglich. Ja. Der wird sagen, hey, die Kinder leiden und du sagst, das ist Liebe, das passt nicht. Ja. Aber wenn du diesen Schmerz zurückholst, ja, alles, was wir aussenden an Wut und Empörung, kehrt sich um in dir als Schmerz. Und in diesem Schmerz ist einfach Liebe. Ja. Da ist so ein großes Mitgefühl, was sich auftut, so eine große Tür, die sich da auftut. Ja. Und es ist bei allem so, im Großen wie im Kleinen. Ja. Also immer, wenn ich versuche, mich gegen etwas zu wehren, immer wenn ich versuche, etwas besser machen zu wollen im Außen, ja, was auch legitim ist, das ist ja, es gehört ja beides zusammen. Dann ist das andere aber auch gleichzeitig, was passiert hier? Was tut sich hier auf? Und dann ist es ganz oft so, dass das System, was ich versuchen möchte zu verändern, es lässt sich los und ich erkenne in dem Moment, es hat alles seinen Sinn, nämlich den Sinn, dass es hier drin in mir erwacht, ja, dass es hier drin in mir sich spiegelt und dass es gewandelt und umgewandelt wird in Liebe und Mitgefühl.
Können wir einem Beispiel von mir, also was ich habe eben gesagt, eine Position finden zu bestimmten Sachen, die ich in den letzten Jahren gefunden habe, als Beispiel nehmen, was du da zum Beispiel dran als Projektion sehen würdest und was da von innen, also was da eigentlich innen dann passiert. Also Beispiel, ich bin aufgewachsen mit der Erziehung, dass die Amerikaner sind unsere Freunde, die haben uns vom Faschismus befreit, das sind die Guten. Dann kam schon der Vietnamkrieg, wo das so ein bisschen in Frage gestellt worden ist. Und in den letzten Jahren durch die alternativen Medien, durch Bernd Senf, die Videos und Interviews mit Bernd Senf und alles Mögliche, habe ich verstanden und sehe ich jetzt für mich klar, dass die Amerikaner eigentlich die Aggressoren sind, die die Welt beherrschen, die dadurch die Welt beherrschen, indem alles mit Dollar bezahlt werden muss. Und wer das nicht mehr möchte, wer anfängt, Rohstoffe gegen andere Währungen zu handeln, gegen den wird Krieg gemacht, der wird irgendwie fertig gemacht. Im Moment, also sehe ich das eigentlich ganz, ganz ruhig und ganz cool. Also es ist jetzt nicht, dass das bei mir, es ist einfach so, dass ich sehe das. Aber da ist schon, wie soll ich sagen, das Bedürfnis danach, darauf hinzuweisen, eben weil es auch in den normalen Medien jetzt überhaupt so nicht dargestellt wird, sondern weil die total amerikanisiert sind. Ne? Da werden nur die amerikanischen Interessen vertreten und die amerikanische Sicht gezeigt. Und da ist jetzt das Bedürfnis, da ein Gegengewicht zu schaffen, also in den kleinen Rahmen, wie es halt kann. Aber was würdest du jetzt sagen, was ist daran Projektion und wo muss ich da nach innen schauen? Und
Bevor das Bedürfnis bei dir erscheint, da ein Gegengewicht zu setzen, ja, also wenn es bei dir ankommt, da einen Moment innezuhalten, bevor eine Gegenaktion entsteht. Ja, und in diesem ist einfach alles, was du als Unrecht und Ungleichgewicht empfindest, erstmal reinzulassen. Und, oder wenn du es schon nach außen geschickt hast, du kannst auch wieder jederzeit zurückkehren und es erstmal wahrnehmen, was macht es in dir, noch bevor es sich in den Aktionismus kanalisiert. Was passiert in dir? Was fühlst du? Was empfindest du? Ja, du hast davon gesprochen, ich habe auf deine Frage, was dann mit diesen Projektionen ist, ja? Wenn diese Projektionen ankommen und in Aktionismus gehen dann, ja, bevor das passiert. Also wenn so ein Ungleichgewicht entsteht oder bei dir ein Unrechtsempfinden ist und oder eine Empörung oder bevor du ein Gegengewicht setzen möchtest, was ja auch ein Bedürfnis ist, da vorher innezuhalten. Und die Gefühle zu fühlen oder was macht es mit dir? Und da einfach einen Moment innezuhalten und das wahrzunehmen.
Ja, das mache ich auch und dann spüre ich eben schon Betroffenheit. Betroffenheit und Fassungslosigkeit, also Fassungslosigkeit in dem Sinne, ich kann nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel auf einen Krieg in Europa hinarbeiten oder die das auf jeden Fall in Kauf nehmen würden. Und überhaupt Fassungslosigkeit darüber, wie schnell Menschen sich beeinflussen lassen von den Medien. Vor ein paar Jahren waren Russland noch unsere Freunde und irgendwann wurde angefangen, die Russen und Putin als die Bösen hinzustellen. Und Leute, die sich ausschließlich von den normalen Medien ihre Informationen bekommen, die übernehmen das einfach, selbst hier in meinem engen Freundeskreis. Und ja, da ist einfach Fassungslosigkeit und Bedauern. Und ja, ich kann es...
Da ist ein ganz schmaler Grat, zwischen dem Gefühl der Fassungslosigkeit und dem, wenn du diese Fassungslosigkeit beschreibst. Ja? Dieser schmale Grat, auf den kommt es an. Da ist Fassungslosigkeit und da ist mal ein Punkt zu machen. Und in dieser Fassungslosigkeit diese tiefer sinken zu lassen und zu fühlen und zu spüren. Da ist einfach vielleicht auch erstmal Leere. Ja, das ist dieser, es ist ein ganz schmaler Grat. Da immer wieder zurückzukommen, wie fühlt sich die Fassungslosigkeit an, ja? Bevor du Erklärungen findest, warum du fassungslos bist, ja? Diese Empörung, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, ja? Und diese wirklich ganz zuzulassen.
Ja, okay, also das verstehe ich und das kommt bei mir an. Grundsätzlich braucht dadurch aber nicht quasi das Bild, wie man die Welt sieht, sich zu verändern. Also ich kann das eventuell genauso sehen wie vorher. Nur es geht darum zu fühlen, wie ist es in der Tiefe, was dazu gefühlt wird. Ne?
Und möglicherweise ändert es auch etwas in dir, ja, wie du weitergehst, ja, ob du kämpfen möchtest, ja, möglicherweise nicht, ja, aber es gibt da keine, also bei mir ist es so, in dem Erkennen oder in diesem Tiefergehen, in diesem Fühlen und in diesem Bemerken, dass alles, was geschieht, einer höheren Ordnung angehört, ja. Auch natürlich, wenn es geschieht, dass ich in Aktionismus gehe oder in ein Gegengewicht, auch das gehört dazu, ja. Bei mir ist es dann eher so, dass ich da diese Botschaften erkenne oder das erkenne, dass alles, ich sage immer, die wahre Kraft ist leise, die ist leise und unberührbar auch irgendwo, ja, und sie wirkt, ohne dass du dabei bist, ja, und es ist manchmal schwer auszuhalten, das weiß ich auch, es ist schwer auszuhalten, und bei mir sind es wirklich die Kinder, wo bei mir sich Wut und Empörung zeigt, ja, und was ist vielleicht bei mir mein Gegengewicht dann dazu ist mit einem offenen Herzen dann auf alles zuzugehen, ja.
Was heißt auf alles? Also auf deine Umwelt oder eben auch auf das, auf die Bilder, die du da siehst, die dich eben so berühren?
Ja, vielleicht auf alles, was mir begegnet. Also diese Botschaft, es ist Liebe, die strahlt ja dann auch aus oder bewirkt in meinem Umfeld vielleicht etwas, ja. Vielleicht ist es auch ansteckend, wäre meine Hoffnung, dass es milder wird, ja, dass wir alle in unserem Verhalten milder werden und dass es sich fortsetzt, ja. Dass es nicht immer in eine offen ausgetragene Aggression geht, in ein Schreien, das System muss sich ändern, sondern dass sich diese Milde vielleicht fortpflanzt, ja, in diese wahre Kraft, die leise ist, ja. Und vielleicht, ja, es ist schwer auszuhalten manchmal, aber es braucht einfach seine Zeit, ja.
Ja, und es ist auch nicht zu verstehen und zu ergründen, warum Sachen passieren. Ne?
Ja, ja. Weil in dem Verstehen wollen, was ja ein Bedürfnis ist, ja, auch ich möchte es verstehen wollen. Aber in dem Verstehen wollen ist schon wieder, da bewegen wir uns wieder doch sehr am Verstand. Ja, ich will ja den Verstand nicht verteufeln, er hat ja auch seine sinnvolle Aufgabe hier zu tun. Aber dann immer wieder zurückzukehren dann, ja, immer wieder zurückkehren und in das, ja, was ist mein wirklicher Part darin, ja, meine Aufgabe.
Das, die Fähigkeit zu verstehen ist ja im praktischen Leben sehr hilfreich, ne, also die Menschen wären nicht da, wo sie jetzt sind, ohne das Verstehen. Ne? Also wenn ich eine Brücke bauen will, muss ich verstehen, wie die Kräfte wirken und was wie stark ist und so weiter. Also, oder wenn ich eine Uhr reparieren will, muss ich mal vielleicht verstehen, was stimmt jetzt gerade nicht. Ne?
Ja. Ja, das sind auch Kräfte, das sind Kräfte, die wirken und auch natürlich sinnvoll sind, ja, aber die andere Kraft, die auch wirkt, die ist nicht sichtbar, die kann nicht verstanden werden, die wirkt ohne unser Dabeisein, also die Liebe wirkt ohne unser Dabeisein. Ich muss jetzt mal meine Notizen nehmen, ich habe bei dem Aufschreiben, habe ich dann bei mir festgestellt oder bei mir erkannt, so wenn ich so zurückschaue auch, dass es da Phasen der Liebe in der Liebe gibt, die vielleicht nicht bei allen gleich sein mögen, aber ich habe es bei mir so erkannt, ja. Und ich merke auch diese neue Phase der Liebe, die aber arbeitet, ohne dass ich dabei bin. Und so diese erste Phase oder Stufen der Liebe oder wie man es nennen will, das ist vielleicht, ist alles wieder auch nur ein Konzept, ich weiß, aber das ist so das, was ich im Zurückblicken so bei mir erfahren habe, ja. Und es fängt an, es beginnt mit ja, diese erste Phase der Liebe ist einfach diese romantische Liebe, was wir alle erlebt haben, ja, dieses sich verlieben und da ist eine Sache, ein Mensch, in die wir uns verlieben und von da muss dann auch Liebe zurückkommen. Also das ist diese ganz offene Projektionen, die einfach mit Erwartungen auch verbunden ist, ja. Ich mache dich glücklich und dann mach auch du mich glücklich oder wir schieben alles nach außen, ja, das Glück ist außen, ja. Und da ist auch das Leiden dann schon vorprogrammiert. Und diese Phase wechselt, kann dann überwechseln in diese Phase der Selbstliebe. Ja, du entdeckst plötzlich, dass es gar nicht im Außen zu erfüllen ist. Dass es nicht bedient werden muss, weil alles schon da ist, ja. Und in dieser Selbstliebe, in diesem Erkennen, hier ist ja die Liebe, strömt es auch ganz natürlich von außen. Das ist dann nicht mehr an Bedingungen geknüpft, sondern da ist einfach ein Erkennen, wow, es ist ja alles, da ist eine Akzeptanz da. Und diese nächste Phase, das war bei mir die längste Phase, ich glaube 10 Jahre oder so, das ist die Stille in der Liebe. Also, wo sich alles in die Stille legt, wo eigentlich keine Erwartungen mehr an die Welt sind, wo ein Rückzug passiert. Und in dieser Phase, also ich kenne ein paar Satsang-Lehrer, die sich tatsächlich auch von der Öffentlichkeit dann zurückgezogen haben in dieser Phase, weil ja diese Stille einfach so groß geworden ist, dass da gar kein Bedürfnis mehr da war, kein Bedürfnis mehr auf irgendwelche Aktivitäten im Außen, kein Bedürfnis mehr danach, ja, etwas verändern zu wollen auch, ja, sondern da war ein Rückzug, da war die Stille und ich denke, für mich erscheint es so, dass da arbeitet die Liebe ohne dich und sie schaltet dich aus, du bist aus dem Weg geräumt, damit es in dir arbeiten kann, damit es wirken kann und dann entsteht auch so etwas wie eine Gleichgültigkeit, Gleichwertigkeit, ja. Alles ist so, es ist diese Einheit, die in allem erkannt wird, ja. Es ist so, okay, alles hat schon seinen Sinn, ich muss es nicht verstehen, ja. Und dann legt sich die Stille über alles, ja. Und in der nächsten Phase, die habe ich dann die Unendlichkeit der Liebe genannt, da ist das Erkennen, dass die Welt in dir ist. Du bist diese Welt. Und das ist auch das, was ich so gemeint habe mit dem, da ist dieser Geburtsschmerz. Also es ist, du bist wieder berührbar. Es ist wieder dieser Enthusiasmus da. Es ist wieder, vielleicht trittst du wieder in Aktionen, ja. Es ist so wirklich die Welt in dir, die erkannt wird. Und es ist für mich auch man wird ja oft so gefragt nach, gibt es einen Unterschied zwischen Erwachen und Erleuchtung, ja? So, und ich sehe dann immer, wenn du erwachst, dann erkennst du die Unpersönlichkeit der Erleuchtung. Ja, das, und dieses Erwachen ist schmerzhaft, weil alles kehrt zurück, ja. Und ja. Und das ist dann auch dieser Moment, wo wieder so ein Innehalten passiert, wo wieder wo es wieder lebendig wird in dir. Ja, wo die Welt wieder eine Welt ist, aber alles ist jetzt hier. Es ist keine Trennung mehr da. Du bist diese Welt.
Und das kann also eben so ablaufen, wie du es jetzt beschrieben hast, aber es kann eventuell auch anders ablaufen. Ne? Also das ist ja sehr individuell, was passiert, ja, und was Menschen berichten. Ne? Mhm. Wie spiegelt sich das in dem, was du für die Leute anbietest, für die Menschen, also in deinem Satsang oder in deinen Einzelsessions, mhm, falls du welche gibst, wie spiegelt sich das da drin?
Mhm. Ja, es verändert sich. Natürlich, es werden immer noch alle Dinge angesprochen, ganz klar, aber es ist auch immer mehr Raum da, um wirklich innehalten zu können. Und ich beziehe auch gern wirklich den Körper damit ein. Ja? Es ist manchmal, ich habe das Sat in Touch genannt, dass wir einfach nur zusammen sitzen und ich halte dich. Ja, du darfst einfach mal sein, ohne neue Ideen, ohne noch mehr, wir haben so viel schon gelöst, ja. Wir haben so viel schon angeschaut und manchmal braucht es auch wieder diese Stille in der Liebe, wo es einfach arbeiten kann ohne dich, wo du nichts mehr tun kannst. Und da ist dann vielleicht auch einfach nur Gebet und Niedersinken und Spüren und Wahrnehmen. Und in dieser Phase kann sich auch so ein Vertrauen entwickeln, ja. Du wirst geleitet. Ja, du wirst geleitet und dazu musst du aber auch zu Hause sein, ja. Hier sein und spüren und fühlen und wenn es da Rufe in dir gibt, dann muss es auch still sein, damit es gehört werden kann. Also manchmal, also in Einzelsessions ist es manchmal so, dass da wirklich nicht viel geredet wird, sondern wir sitzen zusammen oder halten uns oder liegen und es wird geweint, es wird gelacht, ja. Manchmal singen wir und ja.
Wie wirkt es dann auf die Menschen? Die geben dir vielleicht Feedback, also ist es sehr relaxend oder das Gefühl eben nach innen zu sinken oder?
Also ich gebe auch immer die Möglichkeit, wenn das, was gerade im Stillen passiert, nicht gestört werden möchte, gibt es auch die Möglichkeit, dann still zu gehen und mir vielleicht zu schreiben. Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, manchmal wird das, was gerade passiert, so zerhackt durch das Reden, ja, oder es verliert an dieser stillen Kraft wieder. Und ja, dann ist es manchmal einfach hilfreich, in der Stille zu gehen, im Frieden zu gehen, ja. Also ich würde jetzt niemanden entlassen, der völlig aufgelöst ist, ja, sondern ich gucke auch, dass wenn jemand geht, dass er auch gut gehen kann, ja. Aber es gibt dann die Möglichkeit, eben dann danach zu schreiben, einfach mal zu warten, was passiert da. Und dass wir dann ja im E-Mail-Kontakt sind.
Manche Lehrer, habe ich jetzt gehört, bieten das quasi so förmlich an, also dass sie Menschen coachen für eine bestimmte Zeit, die dann, sagen wir mal, eine Skype-Session oder einen persönlichen Kontakt pro Woche haben und Fragen können die Menschen stellen und werden beantwortet, aber irgendwie ist es quasi in so eine Form gegossen. Wie ist es bei dir? Das ist nicht unbedingt so in einer Form, aber die Menschen können halt zu deinen Satsangs kommen und können Einzelsessions bei dir buchen. Ja, wie läuft das ab?
Also ich mache auch, ich biete auch an an manchen Monaten, nicht jeden Monat, es kommt immer darauf an, wie ich auch zur Verfügung stehen kann, dass ich so ein Darshana anbiete. Das heißt eine Begleitung einen ganzen Monat lang. Und in dieser Zeit können wir über E-Mail im Kontakt sein oder auch anschließend dann im Satsang, wenn es räumlich von der Entfernung auch möglich ist. Aber ansonsten geht es darum, einfach 4 Wochen lang miteinander verbunden zu sein. Es gibt da auch feste Meditationszeiten, die immer abends um 19:30 sind, wo wer möchte, sich dann einfach eine halbe Stunde hinsetzen kann und spüren kann, ja. Und es muss nicht immer sein, dass man sich hinsetzt in dieser Zeit. Also ich habe auch schon gehört, dass es gerade nicht ging um 19:30 bei manchen, und aber trotzdem ist was passiert, ja. Und das, was da passiert in so einer gemeinsamen Meditationszeit, auch wenn es weit entfernt ist, das kann nicht verstanden werden, ja. Aber scheinbar passiert da etwas in dieser Präsenz, dann gemeinsam zu sein an unterschiedlichen Orten, ja. Und es überrascht mich manchmal selber immer wieder, und ich finde es total schön, ja.
Ich habe bei dir im Satsang erlebt, letzten Sommer, als ich gefilmt habe, dass du auch nicht davor zurückschreckst, Leuten wirklich auf den Kopf was zuzusagen, also ihre Fragen zu beantworten. Und vielleicht, also das waren auch Leute, die, hast du gesagt, die du sehr gut kennst, die oft zu dir kommen, aber quasi, dass du sagst den Menschen was und ja, ob er es verstehen kann und schon nehmen kann oder ob das erst ein weiterer Schritt ist, der irgendwann passiert, das ist offen. Aber du hast da, das kommt dir einfach dann, das zu sagen, ja?
Ja, das ist auch manchmal geschieht so etwas, auch in diesem Enthusiasmus, dass Dinge, die dann ausgesprochen werden müssen, die einfach im Raum liegen. Und das kann manchmal auch sehr scharf rauskommen, das weiß ich. Aber trotzdem ist immer alles mit Liebe verbunden. Also auch, ja, ich musste immer an Jesus denken, der die Wechseltische umgeschmissen hat, ja, der auch manchmal in seinem Zorn war, wenn die Geduld am Ende war. Auch das passiert, dass klare Worte gesprochen werden, ja. Also es geht ja nicht darum, alles weich zu zeichnen, sondern es geht auch manchmal darum, dass manchmal auch eine Klarheit auch in Liebe ausgesprochen werden kann. Ja.
Wer zu dir findet, da vertraust du einfach ganz auf die Resonanzen, die zwischen den Menschen bestehen und die dann einfach zum Ausdruck kommen, indem sich jemand von dir angezogen fühlt. Ja, das passiert einfach so, oder wie würdest du das sehen?
Wie meinst du jetzt, ob ich Werbung mache oder?
Oder nee, also ich will darauf hinaus, letztens hat mir jemand im Interview gesagt, man sollte eigentlich seinen spirituellen Lehrer oder Lehrerin nicht unbedingt nur nach dem Wohlfühlen mit ihm oder ihr aussuchen, sondern manchmal kann es auch hilfreich sein, ja, zu jemandem zu gehen, den man vielleicht gar nicht so sympathisch findet, aber der einfach, ich weiß nicht, der in dem Moment vielleicht doch stimmig ist. Also, ja, was würdest du das auch so sagen, oder?
Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Das musst du bei dir selber fühlen und spüren. Ist deine Anziehung da, obwohl es mir vielleicht gerade nicht so gut geht bei dem Lehrer? Also ist da etwas, ich kann ja spüren, ob da etwas an die Oberfläche kommen möchte, ob da etwas sich tut in meinem Innern. Muss ich da nochmal hin? Muss ich da nochmal hin oder ist das einfach, nee, das ist nichts für mich? Also beides ist ja in Ordnung. Ja, es ist auch in Ordnung zu sagen, selbst wenn etwas Wichtiges vielleicht an die Oberfläche kommen könnte, wenn du weiter bleibst. Oh, aber wenn du sagst, nee, das ist jetzt gerade nicht, ich will da nicht mehr hin, ich gehe da weg, dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann legt es sich eben vielleicht noch eine Weile in die Dunkelheit, ja. Aber vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass da ganz klar gespürt wird, der Lehrer, die Lehrerin, das ist nichts für mich. Also man kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das muss man wirklich ganz da genau hinschauen bei sich selber und spüren. Und wenn eine Antipathie da ist, dann ist eine Antipathie da. Dann ich muss ja nicht masochistisch werden und sagen, okay, warum ist jetzt, ja, ich gehe da nochmal hin oder ich will es jetzt wissen. Manchmal ist es nicht immer notwendig. Ja. Es ist auch in Ordnung zu sagen, nee, ich ziehe mich da jetzt zurück. Ja.
Spielt es bei dir irgendwie mit, ob du zu dem Menschen eine Resonanz hat, also wenn zum Beispiel jemand eine Einzelsession bei dir bucht, oder ist da immer so eine Offenheit, dass du quasi auf jeden genauso offen dann zugehen kannst oder offen bist für denjenigen?
Also die Offenheit besteht darin, dass ich für das, was in meinem Inneren passiert, offen bin. Und ich glaube, es gab noch nie etwas, wo ich gesagt habe, ich kann mit dir nicht arbeiten. Ja, vielleicht ist das mal vorgekommen, kann mich aber gar nicht erinnern. Aber es ist eher so, dass ich das anschaue, was da in Resonanz ist, was da in mir ist und dass ich damit gehe und damit fließe. Und es entsteht dann einfach in diesem Zusammensein. Ja, es beginnt dann irgendwie, beginnt es dann immer zu fließen, ja. Und manchmal ist es mehr still und manchmal ist es eher, wo viel geredet wird, ja. Ich kann das gar nicht sagen. Es ist auch so, dass ich auch da wirklich ganz deutlich spüre, dass ich da wirklich nichts mache, sondern nur zulasse, was geschehen möchte. Das ist so, da tritt etwas auf die Seite und lässt einfach zu, was geschehen will.
Würdest du sagen, dass Akzeptanz so ein Grundaxiom von Spiritualität ist, also zu akzeptieren, was einfach im Moment ist. Also erstmal grundsätzlich ein großes Ja für alles zu haben. Ob da eine Aktion daraus entsteht, die vielleicht gegen was geht, ist auch möglich. Aber erstmal ist das große Ja für alles da.
Es ist auch das Ja für das Nein da, genau. Und die Akzeptanz ist wirklich, dass du einverstanden bist mit dem, wie es sich zeigt. Du bist damit einverstanden. Du bist auch damit einverstanden, wenn du im Widerstand bist, ja. Also für mich Akzeptanz bedeutet nicht, dass ich alles gut finden muss, sondern die Akzeptanz ist einfach das Annehmen dessen, wie es gerade ist, ja. ich gehe damit. Und das ist vielleicht, ja, das ist vielleicht die Voraussetzung, die aber nicht künstlich hergestellt werden kann, sondern die einfach in dir entstanden ist, ja, die ein Teil von dieser Liebe ist, die in dir arbeitet, ohne dass du dabei bist. Es ist dann einfach irgendwann, du stellst es einfach irgendwann fest, ja, dass da diese Akzeptanz ist und diese Einverstandensein mit dem, wie es sich zeigt.
Und würdest du auch sagen, dass wahre Spiritualität beginnt dann, wenn man den Gedanken zulassen kann, vielleicht sogar das Gefühl, aber vielleicht ist es erst nur ein Gedanke, dass man kein getrenntes Wesen ist, sondern dass alles eins ist und dass es nur Formen sind von einer Energie, die spielen.
Also auch hier, es lässt sich zu in dir, also du kannst es nicht zulassen. Das ist, du kannst immer nur wieder hinspüren und fühlen, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade, wie ist es gerade hier. Ja? Aber es lässt sich in dir zu und ja, es wirkt in dir und ja, das ist so, du bist das Tor, du bist das Tor und mehr ist nicht zu tun, ja. Oder du bist die Brücke oder wie du es nennen möchtest, ja. Du lässt einfach zu, was durch dich geschehen möchte. Ja.
Aber dabei kann eben auch sein, die Einstellung oder das Bemühen oder die Ausrichtung, sagen wir vielleicht besser, dass es mir gut gehen soll, dass ich es schön haben soll, dass ich gerne so möchte, meine Umwelt gestalten, ja, wie es mir angenehm ist oder wie es für mich stimmig erscheint.
Das ist dann aber schon wieder der zweite Schritt, ja. Also da geht es wieder darum, davor zu gehen. Ich möchte die Welt für mich stimmig machen, ich möchte, dass es mir gut geht. Dann überspringst du dieses, wie geht es mir dann jetzt wirklich? Ja, und das ist wieder dieser Graben, dieser Spalt, wieder dahin zurückzukehren, wie geht es mir denn gerade, bevor ich Wünsche habe, bevor ich die Welt ändern möchte, bevor etwas anders sein soll, wie geht es mir gerade jetzt, ja? Und da nicht weiter nach außen zu gehen, sondern da zu verharren und erstmal wahrzunehmen. Und dann vielleicht zu bemerken, dass da eine Kraft ist, die wirkt. Die wirkt auch ohne dich. Ja, die einfach still arbeitet. In Liebe arbeitet.
Ja, ich meinte jetzt auch nicht so weltanschauliche Sachen, sondern eher so praktische Sachen. Ne? Also ich merke, mir tut's gut, ins Fitnessstudio zu gehen und dann lasse ich das eben zu und zwing mich nicht weiter am Computer zu sitzen oder so. Ne?
Genau, mir geht es manchmal umgekehrt, dass ich ins Fitnesscenter gehen müsste, aber keine Lust habe. Und dann gehe ich nicht, ja. Ja, natürlich, einfach da zu gucken, dass es mir gut geht, ja, für den Körper auch zu sorgen, ja. Und zu trinken, wenn man Durst hat, ja, sich nachzuschenken, zu essen, wenn du hungrig bist oder wenn du dich zurückziehen möchtest, für dich zu sorgen, ja, du musst nichts beweisen, ja, vielleicht ist es oft das, dass wir uns oder anderen etwas beweisen möchten, wie gut wir sind, wie lange wir aushalten, ja, wie toll wir kämpfen können, ja, das ist dann das Ego, was ich beweisen möchte, aber du bist da und dafür braucht es keine Beweise. Und ja.
Gibt es sowas wie Nachnähren? Also zum Beispiel, dass bestimmte Bedürfnisse irgendwann nicht erfüllt worden sind oder nicht gelebt worden sind, bestimmte Impulse, dass man später die ja wieder eben nähren kann und dadurch dieser Mangel, der vielleicht irgendwann erlebt wurde, quasi beseitigt wird.
Da geht es ja auch immer wieder nur darum, also ich glaube, du kannst nichts nachholen oder auffüllen, vielleicht ja, aber das ist auch schon wieder der nächste Schritt, ja. Wenn du von Mangel sprichst, ja, ich bin nicht genug geliebt, ja, so, dann auch hier wieder da das Tor zu öffnen. Und Mangel entsteht ja, weil wir etwas verschlossen haben in uns, was ja auch mal sinnvoll war. Und wenn die Zeit dann wieder gekommen ist, wo du diesen Mangel spürst und wahrnimmst, dann auch da wieder innezuhalten und diesen Mangel zu spüren und zu fühlen und wahrzunehmen, dass da ja eigentlich Schmerz ist, ja. Und eigentlich hinter fast allem ist erstmal Schmerz, ja. Und in der Tiefe dieses Schmerz ist Liebe. Also jede Hilflosigkeit, jede Ohnmacht, jede Wut, jede Aggression ist, wenn wir genau da bleiben und es fühlen und wahrnehmen, in der Tiefe Schmerz. Der Schmerz darüber, nicht genug gehört worden zu sein, nicht geliebt zu sein, verlassen zu sein. Wir wurden nicht ernst genommen, ja. Man hat uns übergangen. Wir hatten keinen Platz, ja. Und das ist einfach nur reiner Schmerz. Dieser Schmerz ist aber kein vernichtender Schmerz, sondern dieser Schmerz ist ein öffnender Schmerz. Und manchmal ist es schwer auszuhalten, ich weiß. Und dann versuchen wir, unseren Mangel zu überdecken, indem wir versuchen, Neues reinzuholen, was diesen Mangel auffüllt. Aber das sind auch wieder nur diese Scheinlösungen, die vielleicht kurzfristig gelöst werden können, ja, vielleicht kurzfristig so aussehen. Ah, jetzt geht's mir gut, ich bin wieder aufgefüllt. Aber ich glaube da nicht so richtig dran, ja. Also meine Erfahrung ist, dass es immer wieder zurückkehrt in diesem Moment, wo der Schmerz entstanden ist, ja. Und immer wieder dahin zurückkehrt, um dir das anzuschauen, was liegt da in der Tiefe, ja. Es ist eigentlich gar nicht so viel, es gibt gar nicht so viel Gefühle, ja. Diese Gefühle sind, das, was sich so äußert, sind Aspekte von alles Aspekte von der Liebe.
Und es geht darum, das irgendwie rein zu fühlen, ohne jetzt auf die Geschichte, die damit vielleicht assoziiert wird, einzugehen, oder?
Ja, das manchmal ist, das Reinspüren ist, du brauchst gar keine Benennungen. Du musst diese Gefühle gar nicht benennen, sondern du merkst es in deinen Eingeweiden, du merkst es in deinem Bauchgefühl, ja, in dieser Wahrnehmung. Und ich habe erlebt, oder meine Erfahrung ist, dass wenn nur diese, es sind ja Empfindungen, ja, die vielleicht gar keinen Namen haben, aber es fühlt sich etwas an in mir. Und dass die Geschichte dazu manchmal dann ganz von alleine auftaucht, ja. Also erst ist diese Empfindung da und dann zeigt sich vielleicht die Geschichte, die mir vielleicht dann eine Erklärung gibt für diese Empfindung, die da in mir ist, ja. Aber meistens gehen wir über diese Empfindung hinweg, indem wir Erklärungen suchen oder nach Geschichten schauen, warum ist das so, ja. Anstatt erstmal hier zu bleiben, ja. Und das ist so ein wirklich nochmal ein schmaler Grat, der eine Öffnung ist, ja. Wie ein Nadelöhr, durch das wir durchmessen können.
Also sich nicht von der Geschichte ablenken lassen oder die ganze Aufmerksamkeit auf die Geschichte richten, weil dadurch kann eben das Gefühl dann übergangen werden.
Ja, also die Geschichte kann ja, die läuft vielleicht sogar weiter, ja, die kann ja weiterlaufen. Aber immer wieder zurückzukehren zu diesen Empfindungen, ja, das ist vielleicht immer wieder ein Hinausgehen und wieder zurückgehen, hinausgehen in die Geschichte und wieder zurückkehren zu dem Gefühl. Und diese Empfindungen, die können sich auch sehr schnell ändern, ja. Es ist, manchmal ist auch, du bist bei einem Gefühl, du fühlst diesen Schmerz und dann ist weg, dann ist Leere da, ja. Dann ist einfach okay. Und dann ist die Geschichte auch ganz weit weg, ja. Dann muss gerade gar nichts getan werden. Und manchmal führt es auch noch tiefer. Und der Körper weint, ja. Es ist, ja, es schüttelt dich durch, ja. Und du steigst wieder mit irgendwelchen Gefühlen an die Oberfläche, mit Wut und Empörung. Und dann ist wieder, das ist eine Bewegung. Aber diese Bewegung, die da passiert, ist in dieser Stille der Liebe. Die passiert in dieser Stille der Liebe. Es ist getragen davon. Und das Schönste ist einfach immer dieser Moment, wenn es durchbricht. Wenn es durchbricht und in dem Erkennen, wie bei mir mit diesen Kindern, dass das reine Liebe ist, ja, dass das pure Liebe ist.
Ja, aber dieses Erkennen kann entweder da sein oder nicht, ne? Da ist man auch machtlos oder hilflos oder.
Ja. Ja.
Das kann man auch einfach nur annehmen, auch wenn man jetzt eben die Liebe nicht dahinter spürt, das zu lieben, die Liebe nicht zu spüren oder.
Genau. Ja, das ist ja auch die Akzeptanz, ja, zu sagen, ich bin gerade so weit weg in mir, ich bin gerade so gefühllos, ich bin gerade, ist vielleicht dann auch die Leere, ja. Und dann nichts zu wollen, also nichts zu wollen, ich muss jetzt Liebe spüren, sondern wenn da gerade Leere ist und kein Gefühl, dann ist es gerade so, ja. Und für mich ist immer diese Leere wirklich auch, diese Leere dient der Liebe. Ja? Du wirst da aus dem Weg geräumt und es arbeitet für dich. Es arbeitet die ganze Zeit für dich.
Würdest du sagen, das Leben, die Grundtendenz des Lebens ist sowieso eben zu wachsen und zu nähren und sich zu entwickeln und zu erblühen?
Ja. Ja, man kann auch sagen, das ist das Spiel, ja, das ist Lila, dass wir hinausgeworfen werden in diese Welt, dass wir uns als getrennt wahrnehmen. Man könnte es so erklären, dass das Bewusstsein sich spaltet, um sich selber erkennen zu können, ja. Und das ist ja auch mit diesen Projektionen so, du. Die Projektionen sind dienlich, um überhaupt etwas erkennen zu können. Da spielt Bewusstsein mit sich selber. Ja, man kann es nicht verstehen oder erklären, ja. Aber es ist wohl so, dass es dieser Prozess ist von Wachsen, Entwicklung und Blühen, wie du sagst, ja. So. Bis wir irgendwann wieder zurückkehren in den Schoß der Einheit. Und es ist so, du bist Mutter Erde. Du bist die Mutter Erde, die sich selber gebärt, ja. Es ist einfach, ja, es ist ein Wunder. Es ist unfassbar.
Empfindest du so, egal was du machst, weil du bist ja nicht oder hast nicht nur die Funktion, als spirituelle Lehrerin zu wirken, sondern du arbeitest auch in einem Beruf, ist es im beruflichen Umfeld dein Empfinden ganz genauso?
Ja, in meinem Beruf ich arbeite ja mit behinderten Menschen. In meinem Beruf zeigt es sich ziemlich deutlich, diese Projektionen, die auch von mir manchmal nach außen geschickt werden, ganz klar, ja, ich mische da genauso mit in dieser Welt. Und auch da geschieht immer wieder, wenn so ein Empfinden ist von Überlastung und Ungerechtigkeit und Überforderung, so, dass ich dann auch ganz schnell mal danach schreie, ja, dieses System ist krank, ist nicht in Ordnung, ja, da erlebe ich es hautnah. Aber immer wieder passiert dieses, nachdem ich es rausgeschickt habe, es ist okay. Es ist vollkommen okay. Und das gehört zu der Arbeit der Liebe dazu. Ja. Und in diesen Momenten, dann spüre ich das auch, diese Liebe. Und dann lasse ich alles schreien nach Veränderung und nach neuen Projekten und Ideen. Und die Systeme müssen sich verändern. Dann setze ich mich einfach zu meinen Leuten und atme erstmal aus und bin dann einfach erstmal nur da und spüre dann auch so eine Dankbarkeit, ja, dass ich das so sehen kann, dann, nachdem ich diesen Ausflug wieder in diese Empörung gemacht habe. Ja. Aber es ist immer wieder, ich komme dann zu dem, was mir wirklich nahe ist, wieder zurück. Ja. Und das sind die Menschen, mit denen ich arbeite und versuche eben da das zu bewirken, was ich bewirken kann und was für mich machbar ist, ja, was ich selber tun kann. Ja. Und das ist da sein und mit ihnen singen und lachen und Freude haben. Und da interessieren mich dann keine Inklusion mehr oder keine Projekte mehr oder keine Förderungsarbeit mehr. Ja. Da interessiert mich dann nur noch, hey, wie sind wir beide gerade miteinander? Und das ist so das Schöne, ja, wenn du mal diesen Ausflug gemacht hast in diese Projektion. Hey, wie schön ist es, wieder nach Hause zu kommen, ja.
Sind behinderte Menschen irgendwie grundsätzlich weniger im Kopf als andere?
Ja, es gibt ja sehr unterschiedliche. Es gibt sehr unterschiedliche. Also die meisten Menschen, die ich in meiner Gruppe habe, die sind wirklich weniger im Kopf. Die sind einfach in ihrem jetzigen Moment. Die sind jetzt hier, ja. Und was ich auch so, ich bin so gerne mit ihnen zusammen. Es gibt da keine Personas, keine Masken. Sie sind so, wie sie sind, ja. Und alle sind höchst individuell, ja. Und manchmal frage ich mich, ist nicht auch jeder Mensch höchst individuell und man sieht es nur nicht immer gleich. Ja. Da wird vielleicht noch viel versteckt oder man tut so viel, um geliebt zu werden. Ja. Und und bei meinen Menschen, die ich betreue, bei meinen Klienten, ist es so offensichtlich, diese Individualität und dass jeder ist wirklich anders. Ja. Der eine braucht sehr viel Unterstützung in seinem Selbstwert, ja. Der braucht so viel Bestätigung und was ich dann versuche, ihm die Bestätigung zu geben, auch auf eine humorvolle Art und Weise, ja. Und ein anderer wieder, der möchte seine Ruhe haben. Der will nicht viel, ja. Und da ist es dann beglückend, wenn so eine Zuneigung von ihm auskommt, ja. So ein ganz kleines Ding, ja. Das ist so wenig und trotzdem so viel in der Tiefe, ja. Für den Verstand nicht, ja und, sagt er, aber im Herz spüre ich dann, hey, da passiert gerade so viel, ja. Also gerade Menschen, die autistisch sind und die Welt nicht so an sich rankommen lassen. Da ist jede kleine Zuwendung ist da, wow, toll, ja, und wird mit Liebe wahrgenommen.
Du bist eben spirituelle Lehrerin und eben auch quasi ein bisschen damit in der Öffentlichkeit. Du hast eine Homepage oder einen Blog Und ist das in deinem beruflichen Umfeld bekannt? Und gibt es da manchmal irgendwie einen Austausch zwischen oder sind das ganz unterschiedliche Welten für dich?
Also für manche Kollegen ist es bekannt, da kann ich drüber sprechen. Und da, wo ich aber merke, da ist kein Interesse da oder da spreche ich auch nicht drüber. Also ich gehe jetzt nicht damit klingelnd an die Haustür, sondern ich erspüre das, ja, und ja, unterschiedlich. Und bei manchen nenne ich es dann eben nur, ja, das ist meine Meditationsgruppe, ja. Das wird dann eher verstanden, als wenn ich Satsang sage. Und anderen wiederum, ja, die kennen den Begriff Satsang. Da ist alles klar, ja.
Du hast Meditation auch vorher schon erwähnt, gemeinsame Meditation mit Menschen, die dir irgendwie nahe sind. Was heißt Meditation für dich? Einfach nach innen schauen oder?
Ja, das ist so ein Niedersinken in sich. Also einfach die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein, sich nicht mehr ablenken zu lassen von den äußeren Dingen, sondern das kann auch sein, dass du wirklich bei dem, was du gerade tust, hundertprozentig bist, ja. Also einfach ganz aufmerksam bist in dem, was gerade jetzt ist, ja. Das ist eigentlich alles. Also Meditation braucht nicht unbedingt jetzt einen besonderen Platz oder einen besonderen Ort, ja. Es kann hilfreich sein, sich auf sein Kissen zu setzen und alles auszuschalten. Aber es kann auch sein, dass einfach Meditation ist der Moment, wo du einfach hundertprozentig in deiner Aufmerksamkeit bist, ja. Meditation kann auch sein, indem du einfach oder indem du völlig selbstvergessen bist in dem, was du tust, ja. Also im Schreiben zum Beispiel, ich habe sehr wenig geschrieben in letzter Zeit, aber wenn ich etwas schreibe, dann bin ich da in völliger Selbstvergessenheit und das ist Meditation. Das heißt, ich denke nicht über mich nach, sondern es tut sich das, was sich tut.
Würdest du sagen, Menschen, die öfters zu dir kommen, sind auch sowas wie Schüler von dir?
Also ich betrachte es, also wenn ich es von mir aus betrachte, sehe ich es als einen Kreis eher an, ja. Wir sind alle gleichwertig in diesem Kreis. Da gibt es keine Unterschiede, ja. Für den, der mich als Lehrerin ansieht, bin ich eben die Lehrerin, ja. Für den, der mich als Freundin ansieht, bin ich Freundin. Ja, also da ist einfach die Bereitschaft, das auch zu spiegeln, was du in mir siehst, ja. Da gibt es noch, es passiert auch manchmal, dass da vom Schüler oder von dem, der im Satsang sitzt, auch so eine Projektion auf mich geschieht, ja, die völlige Liebe ist, ja. Da, wo ich gesehen werde als die Erwachte, die Erleuchtete, ja, und die ganze Liebe wird zu mir geschickt, ja. Und ich sage dann immer, ich bin es nicht. Ich bin nicht erleuchtet. Ich werde es nie sein und war es auch noch nie. Ja? Das, was du siehst, geht durch mich hindurch. Ja, ich versuche immer wieder zu sagen, ich bin nur das Tor. Ja, aber für manche ist es wichtig, erstmal vor diesem Tor stehen zu bleiben, damit diese Liebe und alles, was so auf den Lehrer, auf die Lehrerin projiziert wird, erstmal überhaupt gesammelt und erkannt werden kann, ja. Und dann legt man sich zu Füßen des Lehrers oder es ist der Berg oder es ist Ramana Maharshi oder es ist ein Ganesha, ja. Aber es gibt da auch diesen Moment, wo ich dann immer wieder sage, geh durch, geh weiter, ja. Und es ist auch wichtig zu wissen, wenn du da durchgehst, dahin kann ich dir nicht mehr folgen, ja. Da ist es für mich dann auch vorbei. Und bleib nicht am Lehrer hängen, ja. Er ist wichtig, solange er wichtig ist, aber geh hindurch, ja. Das, was du suchst, ist auf der anderen Seite. Und das ist dann immer, also ich empfinde das immer so schön, dann zu erleben, wenn das auch geschieht, ja. Wenn der Lehrer sich auflösen kann. Wenn der Lehrer, ja, sein Ding als Tor erfüllt hat, ja. Aber es ist immer ein, es ist nicht der Lehrer, ja. Es ist nicht der Guru, es ist nicht der Meister. Geh durch, geh weiter.
Aber selbst wenn das passiert, dann ist da vielleicht doch Dankbarkeit und Verbindung zu dieser menschlichen Form, durch die das passiert ist, ne?
Ja, das ist ja auch so. Ist ja auch bei mir so. Ich bin Samapan immer noch sehr dankbar und er war einfach mein Tor. Und ich habe es damals so erlebt, dass ich durch seine Augen durchgeschwommen bin, ja. Und es war dann auch in diesen ersten Momenten so etwas da wie eine, oh Gott, ich bin ja alleine hier. Ja, ich bin in diesem Erwachen alleine, ja. Und kann auch manchmal passieren, dass man dann wieder zurückrudert, ja, dass es auch Angst macht, das Erwachen, ja. Und ich brauche doch einen Lehrer und ich muss doch wieder gucken, ja. Jemand muss doch da sein, der mir sagt, wie mein Leben zu leben ist, ja. Aber letztlich gibt es niemanden, keine Instanz, der dir sagen kann, wie dein Leben zu leben ist. Es gibt auch niemanden, der dir eine Erleuchtung oder ein Erwachen bestätigen kann. Ja. Erleuchtung ist ja sowieso unpersönlich. Ja. Die Welt ist erleuchtet. Aber in diesem Erwachen hin zu dem Erkennen, ja, da ist am Schluss auch kein Lehrer mehr. Aber die Dankbarkeit, ja, die Dankbarkeit ist da und die bleibt auch. Und die Wertschätzung. Ja.
Du sagst, es ist keine Instanz als Lehrer da, aber im Grunde gibt es überhaupt keine Instanzen. Ne? Das sind nur Vorstellungen und Bilder, die wir haben, die vielleicht auch mal hilfreich sein können zum Unterscheiden und Beschreiben, aber in Wirklichkeit gibt es überhaupt gar keine Instanzen.
Genau. Ja. Ja, auch keine Sicherheiten mehr. Es gibt weder eine Sicherheit noch eine Instanz, ja. Aber sie sind notwendig, solange sie eben da sind, scheinen sie notwendig zu sein, ja. Und du kannst sie auch nicht wegdenken, ja. Es lässt sich nicht wegdenken, indem du dir versuchst, ein Konzept rüberzulegen, ja. Solange eine Instanz da ist, solange etwas da ist, von dem du glaubst, dass es weiß, wie dein Leben richtig zu leben ist, solange hat es auch seine Wertigkeit. Aber es ist scheinbar nur, ja. Es gibt niemanden, nichts, nicht einmal Gott, weil Gott und du, das ist eins, ja. Gott ist nicht getrennt von dir. Es gibt keine Instanz über dir, ja. Also es ist immer das Wirken, es ist immer das Wirken in dieser Form durch Gott. Damit haben wir eine ganz schöne Verantwortung irgendwie, gell? Aber es ist auch so, indem wir die Verantwortung haben, hat sie auch niemand anders mehr, ja. Sondern du selber bist die höchste Instanz. Ja?
Wobei Verantwortung ja eigentlich nur heißt, eben auf eine Situation antworten, ne? Also oder auf den Moment, auf die Energie, die da ist, auf das, was gerade gelebt werden will.
Ja. Ist auch toll, ja, diese Erklärung, ja. Du antwortest einfach direkt auf das, was jetzt ist, ja. Genau, das ist Verantwortung. Das ist eigentlich gut eingegrenzt, ja. Nur das ist Verantwortung, auf diesen jetzigen Moment zu antworten.
Und es schließt auch ein, das zu machen oder so zu reagieren, wie Leute meinen, es käme aus einer persönlichen Verantwortung heraus, ne?
Ich glaube, dass es so etwas gibt wie eine natürliche Verantwortung. Zum Beispiel Verantwortung für Kinder zu haben. Ja? Also ich habe Enkelkinder und ich fühle mich verantwortlich für die Sicherheit der Kinder. Das ist aber ein ganz natürlicher Prozess. Das ist ein mütterlicher Prozess, wenn man so will, über den man aber auch nicht machen kann. Ja? Das ist eine ganz natürliche Verantwortung, die sich einfach zeigt und über die gar nicht gesprochen werden muss, ja, die einfach da ist.
Ja, und die anscheinend auch was ganz wie du sagst, was ganz Natürliches ist, ne? Also ich habe vor kurzem gelesen, dass es Untersuchungen gibt bei Völkern, die noch natürlich leben und dass da eben die Kinder bessere Chancen haben, groß, also erwachsen zu werden, wenn sie Großmütter haben, ne? Also dass wenn die Umsicht und die Aufmerksamkeit und die Sorge der Großmütter, dass die ein sehr positiver Faktor ist. Und darum hat sich in der menschlichen Natur eben das festgesetzt oder ist es so bestimmt, dass es eben bei Großmüttern, auch bei Großvätern, ja, bestimmte Gefühle auslöst, eben Enkelkinder zu haben. Ne?
Also ich kann nur sagen, das ist einfach toll, ja. Also auch das ist wieder diese unschuldige Liebe, die sich da zeigt. Und ich sehe es an meiner Tochter, die manchmal in dem Alltag auch untergeht. Ja. Mit Zwillingen gibt es einfach viel zu tun und man ist auch im Stress und als Oma kannst du einfach nur da sein und du kannst auch wieder abgeben. Ja? Man kann wieder rausgehen aus dem Stress und da ist so eine große Gelassenheit, die ich vielleicht als Mutter auch nicht immer hatte, ja. Und das ist das Geschenk der Oma, diese Gelassenheit und diese Liebe und die Babys an die Brust zu nehmen und sie schlafen dann bei dir und es ist einfach eine totale Entspanntheit, ja. Und ja, das ist einfach schön, also ich genieße es.
Gut, gibt es sonst noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest?
Ich glaube, wir haben alles gesagt.
Supriya, dann danke ich dir für das schöne Interview und für die Begegnung. Danke.
Ich danke dir auch, Devasito. Vielen, vielen Dank. Schön.